Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem schweren Zugunglück mit 10 Toten in Oberbayern ist die Ursache weiter unklar. Die Ermittler suchen noch nach dem dritten Fahrtenschreiber. Nach Angaben von Bundesverkehrsminister Dobrindt gibt es bislang keine Hinweise auf ein technisches Versagen oder Fehler der Lokführer. Berichte, wonach ein Stellwerksmitarbeiter unter dringendem Verdacht stehe, bestätigte die Polizei nicht. Es werde in alle Richtungen ermittelt.
Trauer am Tag nach dem verheerenden Unglück, aber auch der Beginn der Aufräumarbeiten. Mit Hilfe zweier Spezialkräne sollen die beiden völlig ineinander verkeilten Züge getrennt und abtransportiert werden. Als sicher steht heute fest, bei dem Unglück starben 10 Männer zwischen 24 und 59 Jahren. Alle kommen aus der Region. Unter den Toten sind auch die beiden Lokführer. Unklar bleibt, wie es zu der Katastrophe kam. Die Auswertung der ersten von 3 Blackboxes spricht gegen ein technisches Versagen. Bahnchef Grube erklärt vor Ort, die Strecke sei technisch in Ordnung gewesen. Den Ermittlungen wolle er aber nicht vorgreifen.
Hier geht es nicht um Schnelligkeit, sondern hier geht es auch, dass entsprechend detailliert vorgegangen wird. Das sind wir den Opfern, aber auch den Angehörigen der Opfer wirklich schuldig.
Ministerpräsident Seehofer zu Besuch an der Unglücksstelle. Später auf einer Pressekonferenz ringt er um die richtigen Worte.
Wir sprechen auch heute noch einmal den Angehörigen der Opfer unsere Anteilnahme aus. Wir beten und hoffen, dass die Verletzten ihre Verletzungen überwinden.
Berichte, die von menschlichem Versagen im Stellwerk Bad Aibling sprechen, weist die Polizei als Spekulation zurück.
Wir können erst eine Bewertung vornehmen, wenn wir unsere Untersuchungen abgeschlossen haben. Und das wird Tage, wenn nicht gar Wochen oder Monate dauern.
Bis belastbare Erkenntnisse vorliegen, werden sich die Ermittler wohl weiter bedeckt halten.
Äußerungen von CSU-Chef Seehofer zur Flüchtlingspolitik sorgen für Empörung bei der SPD, aber auch bei der Opposition. Der bayerische Ministerpräsident hatte von einer so wörtlich Herrschaft des Unrechts gesprochen, weil Flüchtlinge ungehindert ins Land kämen. Die SPD warf ihm daraufhin vor, jedes Maß verloren zu haben. Die Grünen wollen Seehofers Formulierung zum Thema im Bundestag machen.
Winkelemente sind übrig geblieben vom abgesagten politischen Aschermittwoch und auch sonst einiges, was eher an den Sprachgebrauch zu DDR-Zeiten erinnert. Eine Herrschaft des Unrechts gäbe es in der Flüchtlingspolitik, befindet CSU-Chef Seehofer. Aber nein, das gehe nicht gegen die Kanzlerin und habe auch nichts mit DDR-Unrecht zu tun.
Wenn ich eine Meinung habe, sage ich sie. Und da muss niemand interpretieren. Und was ich nicht sage, meine ich auch nicht. Und deshalb ist es abenteuerlich, was hier konstruiert wird.
Die Kanzlerin ist verbale Attacken aus Bayern inzwischen gewohnt. Ob die sprachliche Nähe zur DDR Merkel besonders trifft, behält sie für sich. Und ihr Sprecher teilt knapp mit:
Ich habe nicht die Absicht, diese Äußerung zu kommentieren.
Das erledigt dafür die SPD. Die ist ja auch Teil der Regierung und fühlt sich von Seehofer gleich mit angegriffen.
Herr Seehofer dreht frei im Moment, so würde ich das formulieren. Er agiert unabhängig von der Bundesregierung und bringt sie in Misskredit.
Die Opposition und beide Koalitionspartner sind empört. Und selbst CSU-Landesgruppenchefin Hasselfeld findet, Seehofer habe nicht besonders glücklich formuliert. Politische Freunde wie Gegner haben aus der Äußerung vor allem eines rausgehört: eine weitere gezielte Provokation gegenüber der Kanzlerin.
Einen Hintergrundbericht zu Seehofers Äußerungen und weitere Stimmen dazu finden Sie auf unserer Homepage tagesschau.de. Ein halbes Jahr nach dem Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim in Salzhemmendorf in Niedersachsen hat in Hannover der Prozess begonnen. Zu Beginn legten die 3 Täter ein Geständnis ab. Straftaten gegen Asylunterkünfte sind nach Zahlen des Bundeskriminalamtes im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Nur in einem Viertel der Fälle wurden bisher Verdächtige ermittelt.
Landgericht Hannover heute Morgen. Drei Angeklagte müssen sich verantworten für den Wurf eines Molotow-Cocktails in eine Flüchtlingsunterkunft im niedersächsischen Salzhemmendorf. Zwar wurde damals niemand verletzt, doch der Anschlag auf ein bewohntes Asylbewerberheim sorgte bundesweit für Entsetzen. Bereits am Tag nach der Tat konnte die Polizei die Verdächtigen verhaften. Bei einem Großteil von Straftaten auf Flüchtlingsheime gelingt das gar nicht. Die Zahl dieser Taten stieg im vergangenen Jahr rasant an. Waren es 2014 noch 199 registrierte Fälle, sind für 2015 bereits 1027 bekannt. Nur in 271 Fällen, also in rund einem Viertel, konnten bislang Verdächtige ermittelt werden. Aufklärungsquote offen. In den allermeisten Fällen geht die Polizei von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Dabei greife das Klischee des stiefeltragenden Skinheads heutzutage zu kurz, sagt etwa die Amadeo-Antonio-Stiftung, die sich gegen antidemokratische Tendenzen einsetzt.
Rechtsextremismus, Gewaltbereitschaft, Rassismus ist ein Problem der durchschnittlichen Bevölkerung. Das ist etwas, was immer schon so war. Wir sehen es jetzt nur deutlicher, weil die Leute sich artikulieren und nicht mehr passiv-aggressiv sind, sondern aktiv-aggressiv sind.
Auch die mutmaßlichen Täter von Salzhemmendorf standen im Ruf, zur Mitte der Gesellschaft zu gehören. Einer war Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Das tatsächliche Motiv müssen nun die Richter klären.
Die Offensive der syrischen Regierungstruppen in der Provinz Aleppo hat nach jüngsten Schätzungen des Roten Kreuzes etwa 50.000 Menschen in die Flucht getrieben. Viele von ihnen leben jetzt in Lagern in der Nähe des türkischen Grenzübergangs Öncü-Pınar bei Kilis. Unter anderem die USA, Frankreich und die Türkei kritisierten die russischen Luftangriffe in der Region. Gestern wurde unter anderem die syrische Stadt Azaz bombardiert.
Zerstörte Gebäude in der syrischen Stadt Azaz, nur 9 Kilometer entfernt von der türkischen Grenze. Gestern Abend, so Bewohner, soll es mehrere Luftangriffe gegeben haben. Laut der Freien Syrischen Armee, die das Assad-Regime bekämpft und den Ort kontrolliert, hat die russische Luftwaffe die Gegend bombardiert. Nach Angaben eines Krankenhauses gab es 12 Tote und 50 Verletzte. Die Bilder wurden heute für die ARD gefilmt und durch einen Boten in die Türkei gebracht. Auch der syrische Koordinator für humanitäre Hilfe am Grenzübergang beschuldigt Russland. Letzte Nacht hat die russische Luftwaffe mehrere Ziele in und um Azaz angegriffen. Wo sind die Blauhelme der Vereinten Nationen? Der Bürgerkrieg kommt der türkischen Grenze immer näher und damit auch syrischen Flüchtlingen, die in Lagern auf syrischer Seite festsitzen. Dennoch hält die Türkei daran fest, die Flüchtlinge weiterhin auf syrischem Boden zu versorgen und nur im äußersten Notfall einreisen zu lassen. Täglich fahren Dutzende Lkw aus der Türkei nach Syrien. Obwohl dort 8 Camps stehen, sind alle überfüllt. Wir bauen jetzt zusätzliche Zelte auf und vergrößern so die Lager. Offenbar lassen die türkischen Behörden auch Lager innerhalb der Türkei vergrößern, falls sie die Tore für die Flüchtlinge auf syrischer Seite aufgrund näher rückender Assad-Truppen doch noch öffnen müssen.
Immer öfter beklagen syrische Flüchtlinge in der Grenzregion Luftangriffe, die Zivilisten treffen würden. Auch wenn kaum nachvollziehbar ist, wer die Bomben abwirft. Die Allianz zwischen dem Assad-Regime und Moskau verschärft das Leid für die Zivilbevölkerung offenbar zunehmend.
Die Flüchtlingskrise in Europa ist auch Thema eines NATO-Ministertreffens in Brüssel. Konkret geht es um den Kampf gegen Schleuser in der Ägäis. Dabei macht sich Ankara gemeinsam mit Berlin für den Einsatz von NATO-Schiffen stark. Verteidigungsministerin von der Leyen sagte, Ziel müsse es sein, Menschenschmuggel zu verhindern.
Kann ein Militärverbund in der Flüchtlingspolitik eine Rolle spielen? Ja, das sagen führende NATO-Vertreter. Die Türkei hat heute offiziell NATO-Unterstützung angefordert im Kampf gegen Schlepperbanden im Mittelmeer. Wenn ein NATO-Mitglied um Unterstützung bittet, um mit dieser Flüchtlingskrise fertig zu werden, dann müssen wir genau hinsehen, was die NATO tun kann, um zur Lösung des Problems beizutragen. Wie genau eine Militärmission in der Ägäis aussehen könnte, das ist noch unklar. Es sollen wohl Schiffsverbände Patrouille fahren und mögliche Schleuserboote aufspüren. Die Bundeswehr würde sich an so einem NATO-Einsatz wohl beteiligen, sagt die deutsche Verteidigungsministerin.
Ziel muss es sein, das perfide Geschäft der Schmuggler mit der illegalen Migration zu erschweren, wenn nicht unmöglich zu machen.
Der Syrienkrieg und die Folgen, das zurzeit wohl brennendste Problem, auch für die NATO. Die Rolle Moskaus im Syrienkrieg wird hier im Bündnis zunehmend kritisch gesehen. Die russischen Luftangriffe auf Aleppo, so der NATO-Generalsekretär, würden alle Versuche untergraben, den Konflikt noch durch Verhandlungen zu lösen. Das Misstrauen der NATO-Spitze gegenüber Wladimir Putin ist groß und es wächst weiter.
Ebenfalls auf der Tagesordnung in Brüssel stand die NATO-Präsenz im Osten. Als Reaktion auf die Politik des russischen Präsidenten Putin will die Allianz eine multinationale Truppe im östlichen Bündnisgebiet stationieren. Die Verteidigungsminister billigten entsprechende Planungen. Über die Stärke der Truppe muss noch entschieden werden. Im Gespräch ist, pro Land bis zu 1000 Soldaten zu entsenden. Der französische Außenminister Laurent Fabius hat heute seinen Rückzug bekannt gegeben. Fabius gilt als einer der erfahrensten Politiker im Kabinett von Präsident Hollande. Seit 2012 war er Außenminister. Fabius soll nun neuer Präsident des Verfassungsrates werden, Frankreichs höchstes Gericht. Sein Nachfolger soll in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden. Es wird eine größere Kabinettsumbildung erwartet. Der Milliardär Trump hat im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner einen Etappensieg errungen. Trump gewann die Vorwahlen im Bundesstaat New Hampshire vor Ohios Gouverneur Kasich. Bei den Demokraten siegte Senator Sanders deutlich vor der ehemaligen Außenministerin Clinton. Mehr als 50 Vorwahlen stehen noch aus. Weder bei Demokraten noch Republikanern zeichnet sich bisher eine Entscheidung ab.
Kein leichter Gang nach einer krachenden Niederlage. Das Lächeln von Hillary Clinton gequält. Nur enttäuschende 38% der Stimmen hat sie erringen können. Ihr Konkurrent holte satte 60%. Entscheidend ist nicht, dass du niedergeschlagen wirst. Es kommt darauf an, ob du wieder aufstehst. Clinton muss kämpfen, vor allem gegen ihren Ruf, zum elitären Washingtoner Polit-Establishment zu gehören. Und gegen ihn, Wahlsieger Bernie Sanders. Seine leidenschaftliche Forderung nach mehr sozialer Gerechtigkeit hat Wähler aller Altersgruppen mobilisiert. Auch er will Amerika neu erfinden, aber ganz anders. Multimilliardär Donald Trump hat 8 republikanische Mitbewerber deklassiert, holte gut 35% der Stimmen. Sein Erfolgsgeheimnis, schlichte Heilsversprechen, Fremdenfeindlichkeit, unerschütterliches Selbstbewusstsein. In puncto Arbeitsplätze werde ich der größte Präsident sein, den Gott je erschaffen hat. Merkt euch das. Der moderate John Kasich landete mit 16% deutlich hinter Trump, aber vor Cruz, Bush und Rubio. Die übrigen Kandidaten werden wohl aufgeben, bevor die Vorwahlen in Nevada und South Carolina weitergehen. Ratlos wirkt die Republikanische Partei nach Trumps Triumph. Der Populist profitiert von der Sehnsucht vieler Wähler nach simplen Antworten. Clinton muss Sanders Vision von einem gerechteren Amerika rasch eine eigene Botschaft entgegensetzen. Denn schon einmal hat sie einen Gegner im Vorwahlkampf unterschätzt und am Ende verloren gegen Barack Obama.
Huub Stevens ist als Trainer von Fußball-Bundesligist Hoffenheim zurückgetreten. Der 62 Jahre alte Niederländer nannte Herzprobleme als Grund für seine Entscheidung. Die Trainingsarbeit beim Tabellenvorletzten der Bundesliga übernehmen vorerst Stevens bisherige Assistenten. Schon vor dem Rücktritt war klar, dass spätestens im Sommer der Hoffenheimer A-Jugendtrainer Nagelsmann die Profis trainieren soll. Die Lottozahlen: 2, 17, 19, 32, 34, 38, Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 11. Februar.
Ein Tiefdrucksystem über Skandinavien und Mitteleuropa lenkt kühle Meeresluft zu uns und sorgt für wechselhaftes und nasskaltes Wetter. Heute Nacht ziehen weitere Schauer durch, oberhalb von 200 bis 300 Metern fällt Schnee, sonst Regen oder Graupel. Morgen ist es mal freundlich, mal gibt es dichte Wolken und Schauer, am häufigsten im Norden und Nordosten. Dort sind auch Gewitter dabei. Im Bergland fällt Schnee, länger trocken bleibt es im Süden. In der Nacht auf den ostfriesischen Inseln 5 Grad, an den Alpen minus 8. Morgen werden im Fichtelgebirge 0 mit Sonnenunterstützung bis zu 8 Grad erreicht. Am Freitag zum Teil längere Zeit Sonnenschein, im Norden aber auch dichte Wolken und einzelne Schauer. Am Samstag in der Nordosthälfte freundlich, sonst viele Wolken und später aus Südwesten Regen. Am Sonntag weiter wechselhaft und nasskalt.
In der Halbzeitpause des DFB-Pokalspiels gegen 21.20 Uhr meldet sich Karim Joska mit diesen Tagesthemen. Die Suche nach der Unglücksursache in Bad Aibling und Herrschaft des Unrechts. Was treibt Horst Seehofer? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.